SRF 2 Kultur.
Vor 10 Jahren begann der Ostschweizer Gabriel Vetter, blutjung als Poetry Slammer, und räumte sämtliche Preise in diesem Genre ab. Als Kolumnist beschrieb er die Absurditäten des Schweizer Alltags in Kurzform, und jetzt arbeitet er an einem ersten längeren Text für die Bühne als Hausautor am Theater Basel. Was ihn im kulturellen Leben im letzten Monat interessiert oder geärgert hat, darüber spricht er als Monatsgast Kultur in Reflexe. Gabriel Vetter, Sie sind als Poetry Slammer gestartet, zu einer Zeit, als man noch erklären musste, was das ist. Jetzt gehört der Poetry Slam schon fast zum Schulpflichtfach. Interessiert Sie der Poetry Slam noch? Besuchen Sie noch Slam-Veranstaltungen?
Ja, es interessiert mich noch sehr, und ich besuche sowohl Veranstaltungen als teilnehmender Poet, aber auch als Zuhörer und Zuschauer mit großem Interesse immer noch.
Hat sich die Form verändert in all dieser Zeit?
Ja, ich denke schon. Also vor allem glaube ich, dass Poetry Slam mittlerweile ein sehr großes Publikum auch anspricht, in der Schweiz in größere Veranstaltungshäuser gezogen ist, was natürlich mit sich bringt, dass auch das Publikum wahrscheinlich ein bisschen anderes ist als das Publikum, das wir vor 8 Jahren hatten, als ich angefangen habe.
Da war es noch so ein bisschen verrucht, ein Literaturwettbewerb auf der Bühne. Am Ende gab es eine Flasche Whisky. Mhm. Jetzt ist es quasi in den Literaturhäusern zu hören, manchmal auch als Apro-Begleitveranstaltung von Kulturevents. Ist die Form dadurch braver geworden?
Vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob sie braver geworden ist. Der Slam an sich ist ja immer noch dasselbe Format. Und ich denke, dadurch, dass es ein größeres Publikum hat, ist es vielleicht ein bisschen gleicher geworden. Also, dass es weniger Unterschiede gibt in der Art von Texten, die da dargeboten werden. Weil ja Slam angefangen hat, als es in Chicago sozusagen erfunden wurde, angefangen hat als eine Plattform für Texte aller Art. Und der Wettbewerb an sich war ja eigentlich nur als trojanisches Pferd gedacht, um Drama zu kreieren, um die Leute dazu zu bringen, zuzuhören bei einer Lesung, ne, weil herkömmliche Lesungen so ein bisschen zu dröge waren. Und ich glaube, dass es heutzutage im deutschsprachigen Raum zumindest vielleicht diese unterschiedlichen Arten von Texten nicht mehr so stark gibt wie am Anfang, weil man einfach auch gemerkt hat, dass das Publikum vielleicht ein bisschen mehr erwartet, unterhalten zu werden. Also weil das Publikum mit einer klaren Haltung auch an einen Slam geht mittlerweile. Oft auch mit der Haltung, dass sie auf humoristische Art und Weise unterhalten werden wollen. Was nicht falsch ist, aber was vielleicht dazu führen könnte, dass man dann eher lustige Texte liest oder schreibt und produziert sogar.
Ja. Also es gibt so einen gewissen Zwang zur Pointe beim Poetry Slam.
Ja, ich weiß nicht, das klingt so absolutistisch, ein Zwang zur Pointe. Ich glaube nicht, dass es das ist. Vielleicht ist es auch so, dass die Leute, die außerhalb von der Slam-Szene wahrgenommen werden, vor allem die sind, die eben humoristisch arbeiten. Weil es außerhalb der Slam-Szene mehr Plattformen und prominentere Plattformen gibt für Kunstarten oder Textarten, die lustig daherkommen.
Also Comedy, ganz einfach, genau. Verkauft sich besser beim Publikum.
Ja, ja.
Und ist das Schreiben für einen Poetry Slam eine gute Übung, für die Bühne zu schreiben? Sie sind ja jetzt seit dieser Spielzeit Hausautor am Theater Basel.
Ich weiß es lustigerweise selber noch nicht. Ich bin selber noch nicht ganz sicher, ob es nicht sogar ein bisschen kontraproduktiv ist. Weil beim Poetry Slam ist man ja eine Art Control Freak. Man hat die ganze Zeit die Kontrolle über den eigenen Text. Also ich schreibe meinen Text selber, ich redigiere meinen Text selber, ich bringe ihn selber auf die Bühne, ich mache also eigentlich Regie bei meinem Text, bin auch selber noch der Schauspieler. Also ich habe wirklich alles im Griff. Das natürlich auch in einer Form, die relativ kurz ist. Also ein durchschnittlicher Text von mir oder in einem Slam dauert 5 oder 6 Minuten. Und jetzt beim Theater ist es natürlich für mich eine ganz neue Erfahrung, dass ich da plötzlich mit einem riesigen Apparat konfrontiert bin, von Menschen, von Regisseuren, von Dramaturgen, von Dramaturginnen, von Bühnenbildnerinnen und Technikern, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss, dass man ja nicht einfach nur für sich selber den Text macht und selber alles entscheiden kann, was da passiert, sondern im Austausch mit anderen Leuten. Und das finde ich gerade wahnsinnig interessant. Es ist für mich ungewohnt, habe auch ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn ich dann meinen Text wirklich jemandem geben muss und sage, so, jetzt mach mal was draus. Ich glaube, vor dem habe ich ein bisschen Schiss.
Und wie gehen Sie das jetzt an, dieses Schreiben eines Bühnentextes, eines Theaterstücks?
Ich bin tatsächlich das ganz, ganz pragmatisch angegangen, weil ich am Anfang mir lange überlegt habe, wie zum Teufel man einen Text schreibt, der, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder 2 Stunden auf der Bühne passieren soll. Ich war vollkommen überfordert alleine mit der Dauer und mit dem dramaturgischen Bogen und habe ganz pragmatisch ein kleines Gerüst gebaut, an dem ich mich entlanghangle und eigentlich das fast handwerklich ausfülle, was ich mir da an Gerüst zusammengezimmert habe und versuche jetzt, um dieses Skelett so ein bisschen inhaltliches Fleisch zu flechten, um das mal mit einer Metapher auszufüllen.
Und worum geht's da bei diesem inhaltlichen Fleisch, um mal nachzufragen?
Naja, die Ausgangslage ist, ich weiß gar nicht, was soll man schon verraten denn vorher? Darf man den Leuten die Geschichte erzählen? Ja.
Das Thema zumindest, oder?
Gut. Ja, das Thema ist, es ist eine Vorstellung von einem Land oder einem Ort, das die Schweiz sein könnte. Und dieses Land oder dieser Ort oder diese Schweiz ist ein privatisierter Themenpark, gehört als privater Club Med einem großen Unternehmen, dem größten Unternehmen der Welt, das sehr reich geworden ist durch die kluge Kombination vom Verkauf von einerseits Tellerminen und Beinprothesen. Das ist eine sehr gute Kombination und dadurch ist es das größte Unternehmen der Welt geworden und dieses Unternehmen hat jetzt die Schweiz sozusagen aufgekauft als privater Themenpark, wo sich die Manager und die Managerinnen und die wichtigen Kunden ein bisschen von den Strapazen des Weltlichen erholen können und Schweiz genießen, also so als Touristen durch die Kulissen meandern, während die Schweizer als Kulisse und Statisten durch die Gassen meandern und Schweiz simulieren.
Die Schweizer als Statisten in einem Erlebnispark, der Rendite bringen soll, indem er Leute, die sich von der Marktwirtschaft erholen, hierher lockt.
Na, der Park soll keine Rendite bringen. Der Park an sich ist eigentlich ein Ort, wo Geld überhaupt keine Rolle spielt. Die haben alle ein Grundeinkommen. Die verdienen alle ganz normal Geld. Auch der den Arbeitslosen spielt, verdient normales Geld. Also es ist so ein bisschen vielleicht eine sozialistische Utopie im Schoß der turbokapitalistischen Struktur.
Ich wollte gerade sagen, da kommt linkes und rechtes Ideengut sehr
Ja,
interessant zusammen.
so.
Und sind diese Schweizer glücklich?
Das weiß ich selber noch nicht genau. Zum Teil ja. Ja, also ich finde, es ist die Situation ist sehr fidel oder zumindest wird sie als sehr fidel daherkommen. Es ist alles sehr schön und groß und eben Geld spielt keine Rolle, weil Geld ja auch wahnsinnig überbewertet wird und Geld, was die Leute im Park auch immer sagen, Geld ist so vulgär.
Sie haben ja ein Grundeinkommen, wenn ich richtig verstanden
Genau.
habe. Jetzt haben Sie mir eine Liste gegeben, weil ich gefragt habe, womit Sie sich kulturell im letzten Monat beschäftigt haben. Und da war eine ganze Liste von Texten, mit denen Sie sich jetzt eben für die Arbeit an diesem Stück beschäftigt haben. Und das ist ein weites Spektrum, was da zusammenkommt. Das reicht von Niklaus Meinberg bis zu einem Titel von Stanislaus von Moos, Nicht Disneyland. Können Sie uns einen dieser Texte vorstellen?
Ja, zum Beispiel der bekannteste Text sind wahrscheinlich die Reportagen von Niklaus Meinberg und das ist vor allem dieser eine Text, der berühmte Text über Wohnwagenhausen beziehungsweise diesen Campingplatz in Wagenhausen, das ist im Kanton Thurgau. Ich komme daher, also gerade gegenüber aus Stein am Rhein. Und in diesem Text, ich glaube, der stammt aus den 70er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, da beschreibt Niklaus Meinberg in einer sehr, sehr farbigen und saftigen Reportage diesen Campingplatz, wo Schweizer am Wochenende hingehen und eigentlich das weiterleben oder simulieren, was sie durch die Woche durchtun. Also einfach im Kleinen. Und in diesem Campingplatz sind alle gleich. Also da ist der Polizist und der Bürgermeister und der Straßenfeger. Die haben alle da ihre Wohnwägen und zelebrieren dieses Es-Schön-Haben. Dieses man genießt es jetzt hier in diesem Park zu sein und alles ist wunderbar und die Hecken sind schön geschnitten und der Rasen ist geschnitten und die Hunde sind artig und die Kinder spielen.
Das Leben ist geordnet da
Genau,
drin.
genau. Es ist auch übersichtlicher, weil es halt kleiner ist. Und das ist halt interessant, weil es auch so eine Art Kleinschweiz ist oder so eine Pseudo-Idealschweiz, was natürlich in genau dasselbe ist wie ein Swiss Miniature oder auch auf eine Art das Schweizer Dorf irgendeinem Disneyland oder so, wo das ja auch simuliert wird. Dieses Réduit eigentlich.
Also was Sie im Moment offenbar gerade interessiert, sind Texte, wo beschrieben wird, wie man sich so ein Inseldasein schafft und auf dieser Insel funktioniert alles und ist in sich stimmig, aber es hat mit dem Rest der Welt vielleicht nicht so viel zu tun.
Natürlich hat es wahnsinnig viel mit dem Rest der Welt zu tun, weil eine Insel natürlich ohne Meer überhaupt nicht möglich ist. Also deswegen ist das Außen ja immer präsent, auch wenn man es nicht direkt anspricht. In meinem Stück zumindest ist das Außen dadurch präsent, dass eben Leute von außen als Touristen da reinkommen. Und es ist so ein bisschen auch eine Tourismussatire ein wenig, wo dann, was in diesem Park alles geschieht, also all diese wunderbaren Sachen, die die Leute da geboten bekommen. Also die können zum Beispiel an einer Schaugemeindeversammlung teilnehmen, die wahnsinnig langweilig ist, aber wie halt Gemeindeversammlungen so sind. Oder es gibt eine Gedenkstätte für den schweizerischen Diminutiv und solche Sachen. Da wird die Schweiz oder die Bilder oder die Mythen der Schweiz so ein bisschen durchdekliniert an diesen Touristen und Touristinnen, die durch diese Schweiz geführt werden von den Schweizern. Und dadurch kommt das Außen eigentlich nach innen, weil sich das Innen zu präsentieren versucht gegenüber einem Außen, mit dem man aber sonst relativ wenig zu tun hat. Und irgendwie finde ich es auch gut, dass zumindest in meinem Stück die Leute drinnen sich eigentlich gar nicht überlegen, was da draußen ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das kommt denen gar nicht in den Sinn, dass da draußen noch irgendetwas sein könnte.
Aber es ist durchaus satirisch gemeint, natürlich.
Ja.
Jetzt schreiben Sie dieses Stück als Hausautor am Theater Basel.
Genau.
Was tut denn so ein Hausautor? Haust der am Theater? Hat er da Residenzpflicht?
Ich habe mir das auch ganz lange gefragt, was ein Hausautor eigentlich macht. Ich habe das auch gegoogelt, ob es da irgendeinen Wikipedia-Eintrag gibt zu Hausautor mit Definition und Arbeitsgebiet. Ich habe mir das auch lange so vorgestellt, dass ich mich dann so wie eine Art Hauswart irgendwie unten im Heizungskellergewölbe in einem kleinen Kämmerchen im Blaumann rumtummeln muss und von oben kommen immer wieder neue Textbaustellen zu mir runtergeflattert, die ich dann irgendwie reparieren oder flicken muss. Wie es jetzt tatsächlich ist, ich habe so ein kleines Kämmerchen am Theater, das ist am Klosterberg im K6, das war bis vor kurzem noch eine Spielstätte und ich habe da einen kleinen Schreibtisch und arbeite da an meinem Stück.
Und funktioniert das so, ins Büro gehen und schreiben?
Für mich funktioniert das gerade wahnsinnig gut und ich genieße das sehr. Ich zelebriere das auch so ein bisschen jeden Morgen ganz normal aufstehen, rausgehen, Kaffee holen und dann zur Arbeit gehen.
Die Struktur macht ja so nicht unkreativ.
Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, bei mir ist es so, ich brauche irgendeine Struktur, die ich mir selber auferlege oder die mir von irgendjemandem auferlegt wird, um sich natürlich auch einerseits an etwas orientieren zu können und andererseits sich dagegen zu sträuben.
Wenn Sie so nah am Theater dran sind, dann werden Sie auch viel Theater sehen, nehme ich an. Was war das Spannendste, was Sie in den letzten Wochen gesehen haben?
Am spannendsten fand ich die Inszenierung von Moses am Schauspielhaus in Basel vom Regisseur Simon Solberg, der dann auch mein Stück Der Park inszenieren wird. Das fand ich insofern spannend, weil es im Vorhinein interessant war zu sehen, dass die Moses-Produktion, die eine Koproduktion war mit dem Volkstheater in München, lustigerweise in München bei der Presse und beim Publikum wahnsinnig gut wegkam und groß gelobt wurde und gefeiert wurde und in Basel gerade das Gegenteil passierte und die Kritik relativ schlecht war. Und das fand ich sehr spannend als Ausgangslage, worauf sich die Leute da beziehen und bezogen. Moses ist in Basel eine Art animierte Musical-Trash-Theater-Bibelstunde, wo die Geschichte von Moses und dem Auszug der Hebräer eigentlich relativ stringent und klar erzählt wird. Immer wieder mit Ausfällen in die Musik. Es gibt ganz viele Lieder, die sie auch selber komponiert haben. Es gibt Johannes Schäfer, der auch als Rapper bekannt ist in Hamburg. Er ist Schauspieler am Theater Basel, der als Moses rappt und sehr gut rappt. Und immer wieder diese kleinen Auswüchse von popkulturellen Zitaten, die wahnsinnig schnell eingestreut werden mit ganz viel Video und ganz viel Musik und einem wahnsinnig eindrücklichen Bühnenbild. Also mir hat es mit ein paar Vorbehalten sehr gut gefallen.
Und gab es in der letzten Zeit auch etwas, worüber Sie sich geärgert haben am Theater?
Ja, ein bisschen. Die Diskussion über das Schauspiel in Basel, die jetzt ja wieder entflammt ist, nachdem die Zuschauerzahlen der letzten Saison präsentiert wurden. Ich finde es sehr wichtig, dass man darüber diskutiert, wie viele Leute überhaupt in dieses hochsubventionierte Theater Basel gehen. Also ob die Leute, die das Theater ja auch finanzieren, die Leute, denen das Theater eigentlich gehört, ob das dieses Theater auf Interesse stößt in der Stadt. Ich finde aber auch, dass die Präsentation der Zahlen von letztem Jahr auch ein bisschen dazu geführt haben, dass jetzt das Schauspiel, das jetzt gerade dran ist mit dieser neuen Dreier-Schauspielleitung, die gerade jetzt in Basel Schauspiel macht, gar nicht groß erwähnt wurde. Also darauf ist man gar nicht eingegangen, was da jetzt gerade passiert. Da läuft ganz viel. Da gibt es eine Öffnung gegenüber der Stadt, die natürlich langsam angeht, die aber jetzt gerade funktioniert. Und ich glaube, das muss auch ein Teil sein, dass man darüber spricht und das den Leuten zeigt, hey, das Theater geht auf die Stadt zu. Und ich glaube, das könnte mit so Inszenierungen wie zum Beispiel Moses von Herrn Solberg auch dazu führen, wieder Leute ins Theater zu bringen, die sich vielleicht gar nicht überlegen, überhaupt ans Schauspiel zu gehen.
Aber gerade bei dieser Inszenierung wird das ja schwierig werden. Die ist verrissen worden hier in der Presse. Und immerhin hat sich im Schauspiel Basel jetzt ein paar Jahre nacheinander, waren die Auslastungszahlen sehr tief. Die lagen jetzt für die vergangene Saison doch bei 47%. Das ist echt unterste Schmerzgrenze, wenn man sagen muss, die Säle waren nicht mal zur Hälfte besucht. Da hat ja schon eine Publikumsentfremdung stattgefunden, die auch die jetzige Schauspielleitung natürlich interessieren muss.
Ja, natürlich. Das ist ja genau der Grund, weswegen diese Öffnung gerade stattfindet. Also, dass man den Leuten zeigen muss, es verändert sich gerade etwas. Wir haben eine der besten freien Gruppen der Schweiz am Theater. Also die ganze Theatergruppe von Thomas Schweigen mit Faraday Cage, die sind alle im Ensemble und machen jeden Donnerstag eine extra kleine Inszenierung in der Bar Au Fou, die im Foyer des Schauspielhauses ist, in diesem wunderschönen Foyer, das mitten in der Stadt ist, bis jetzt aber nie irgendwie offen war für Leute. Also ich fand das auch immer seltsam, als ich noch nicht am Theater war, wenn man an diesem schönen großen Schauspiel, das wirklich mitten in der Ausgangsmeile von Basel steht, dass man da einfach vorbeiläuft und es einem überhaupt nicht in den Sinn kommt, dass man da mal reingehen könnte. Und diese Öffnung gegenüber der Stadt, den Leuten zu zeigen, es verändert sich gerade am Schauspiel ziemlich viel, schaut euch euer Theater an. Ich glaube, das muss auch ein Teil der Diskussion werden, die wir jetzt hoffentlich führen werden.
Ist spannend zu sehen, was jetzt passieren wird. Leider kann man erst nächstes Jahr, wenn die Zahlen draußen sind, schauen, ob das Publikum darauf wirklich anspricht. Über Theater kann man lange diskutieren. Wir haben aber auch noch einige andere Punkte auf der Liste, die Sie mir gegeben haben als Monatsgast Kultur in Reflexe auf SRF 2 Kultur. Es sind einige Buchtitel dabei. Was mich da interessieren würde, habe ich noch nie gehört. Friederike Kempner, der schlesische Schwan. Was ist das?
Das ist eine Sammlung von Gedichten von eben dieser Friederike Kempner, herausgegeben von Gerhard Moster. Das Buch ist auch schon älter. Ich habe das zufälligerweise kürzlich wieder in einem Buchantiquariat gefunden und habe daraus vorgelesen am Theater Basel im Rahmen des Adventskalenders. Und das sind großartige Gedichte von Friederike Kempner, die in 1836, wie auf dem Klappentext steht, in Posen geboren wurde und eigentlich bekannt wurde dadurch, dass sie sehr viel geschrieben hat und sehr viel Gedichte geschrieben hat, die sie alle ernst gemeint hat, die aber einen sehr schönen, unfreiwilligen Humor in sich tragen.
Können Sie uns eins dieser Gedichte lesen? Sie haben das Buch in den Händen.
Ja. Das Schöne ist auch, sie mochte Tiere sehr gern, vor allem ihre Kanarienvögel. Sie hat diesem Kanarienvogel namens Jakob auch oder Kobele, wie sie ihn liebevoll genannt hat, schöne Gedichte geschrieben. Ich lese jetzt keinen über den Kanarienvogel, aber sie hat zum Beispiel dieses Gedicht geschrieben über, das passt sehr schön, in den Winter hinein, es heißt empörend. Auch der Winter ist voll Reiz, denn dann schneit's. Schneeball werfen sich die Kinder und die Luft wäre viel gesünder, doch statt dem, wenn jemand friert, trinkt der Kornschnaps ungeniert.
Ist es jetzt eine Satire oder ist es ernst gemeint?
Ich glaube tatsächlich, dass es ernst gemeint ist. Ob man sich dann auch fragen kann, beim nächsten Gedicht zum Beispiel, das heißt also doch, da merkt man auch, da ist eine Sehnsucht drin, die wunderbar ist, die aber auch leider ein bisschen gebrochen ist durch die Wortwahl oder durch die Reime. Das Gedicht »Also doch« von Friederike Kempner geht folgendermaßen. Wenn der holde Frühling lenzt und man sich mit Veilchen kränzt, wenn man sich mit festem Mut Schnittlauch in das Rührei tut, kreisen durch des Menschen Säfte neue, ungeahnte Kräfte und jegliche Verstopfung weicht, alle Herzen werden leicht und das meine fragt sich still, ob mich dies Jahr einer will.
Oh, das ist aber wirklich tragikomisch eigentlich.
Ich finde das wunderbar, sehr schön.
Das Frühjahr als Abführmittel. es ist ein unfreiwillig komischer Text. Sie kommen ja auch von der satirischen Schreibweise her. Einige Titel auf der Liste, die Sie mir gegeben haben, gehen in die Richtung. Ich wäre noch gespannt, was sich dahinter verbirgt. Aufpassen, nicht anpassen, Neues aus der Selbsthilfegruppe Anonyme Ostschweizer. Haben die schon eine Selbsthilfegruppe nötig?
Ja, in Bern gibt es die tatsächlich. Also, naja, das ist eine literarische Konstruktion vom jungen Autor und auch Slam-Poeten und Kollegen von mir, Renato Kaiser, ursprünglich aus St. Gallen. Und Herr Kaiser wohnt seit 5 Jahren in Fribourg, wo er studiert und macht eine Lesebühne in Bern und hat da im Rahmen dieser Lesebühne diese Reihe angefangen mit Texten aus der Selbsthilfegruppe für anonyme Ostschweizer. Weil es tatsächlich, ich kenne das ja als Ostschweizer, der nach Basel auch gekommen ist, dass man sich als Ostschweizer immer so ein bisschen erklären muss mit seinem Dialekt und man natürlich nicht auf allzu viel Gegenliebe stößt mit seinem Dialekt. Und Renato Kaiser hat das in wunderbare kleine Episoden verpackt, was so passiert oder mit was für unschönen Realitäten man konfrontiert ist als Exil-Ostschweizer in der Restschweiz. Und das in einem kleinen, schönen Band publiziert, im gesunden Menschenversand heißt der Verlag. Genau.
Und würden Sie das Buch auch Nicht-Ostschweizern empfehlen oder gerade Nicht-Ostschweizern?
Ja, gerade Nicht-Ostschweizern natürlich, um diese Brücke zu bauen über den Dialektgraben hinaus. Es ist in Ostschweizer bzw. Sankalerdeutsch geschrieben. Das ist am Anfang, wenn man es liest, ein bisschen seltsam. Wie wenn man auch zum Beispiel Pedro Lenz liest auf Schweizerdeutsch, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber nach 2, 3 Seiten geht es ganz gut. Und das ist ein wunderbares kleines Büchlein zur Verständigung des Ostens mit dem Resten der Welt.
Und letztes Buch, was vor Ihnen liegt auf dem Tisch, nennt sich das Buch Dietmar. Mhm. Was verbirgt sich darin?
Das ist ein Buch, das ich nur deswegen gekauft habe, weil ich noch nie von diesem Herrn gehört habe. Das Buch Dietmar ist eine Textsammlung mit Texten von Dietmar Burdinski, einem, wie hier steht, Humoristen, der 2010 gestorben ist, relativ jung gestorben ist. Dietmar Burdinski war, wie ich hier lese, bekannt in der deutschen Comedy-Szene als einerseits Comedian auf der Bühne, der aber auch große Angst hatte vorm Auftreten und viel geschrieben hat für andere Leute auf der Bühne. Also er kam mit dieser Welle von neuer deutscher Comedy Anfang der 90er Jahre auf. Er hat unter anderem auch diese Sendung im NDR, Ditsche, hat er geschrieben. Das ist wahrscheinlich das, was man am meisten kennt. Und ich habe mir das aus purer Neugier bestellt. Und ist etwas vom Lustigsten und Seltsamsten, was ich seit längerer Zeit gelesen habe. Also das ist ein kleiner Kosmos, der, ich kann ihn gar nicht so richtig schubladisieren. Also einerseits hat es kurze Texte, irgendwelche Essays mit seltsamen Namen und seltsamen Titeln. Hier zum Beispiel hat er einen Text über den Weltraum, beziehungsweise er erklärt die Mathematik anhand von Weltraum und macht dann eine riesige Auflistung von irgendwelchen seltsamen Formeln, wie man sich den Weltraum verständlich trinken könnte zum Beispiel. Oder ein Text in Seenot. Ich weiß nicht, soll ich mal etwas vorlesen?
Ja, gerne.
Mhm. In Seenot. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin von der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und darf sagen, wir feiern heute ein ganz großartiges Jubiläum. 850 Jahre Schiffbruch. 850 Jahre Menschen in Seenot. Aus diesem Anlass hat meine Gesellschaft eine Wohltätigkeitsplatte herausgebracht, die all den Menschen gewidmet ist, die sich momentan auf den Meeren dieser Welt in Seenot befinden. Auf dieser Platte singen und tanzen Künstler, die untergegangen sind, untergehen oder noch untergehen werden. Meine Damen und Herren, was Seenot bedeutet, können wohl nur die von Ihnen nachempfinden, die schon einmal kalt geduscht haben. Ja, Inkontinenz ist schlimm, aber in Seenot, das ist Inkontinenz hoch 3.
Das klingt ein bisschen wie eine Satire auf das Krisenjahr. Es war in diesem Jahr 2012 ja dauernd von Krisen die Rede. Wenn wir so aufs Jahr zurückschauen, gibt es einen Höhepunkt in Sachen Kultur, den Sie gerne rausgreifen würden?
Ja, für mich persönlich gibt es einen, den ich als sehr besonders empfinde. Ich habe eine Reise gemacht nach Chicago, also in die Stadt, wo Poetry Slam entstanden ist und wo auch eine sehr große Szene oder die größte Szene der USA ist und ganz viele Slams veranstaltet. Und da bin ich in der Green Mill Jazz Bar gewesen, bin da auch aufgetreten auf der Bühne, wo Slam erfunden wurde, also ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Und das war sehr, sehr eindrücklich. Das war wirklich großartig, wie da jede Woche ein Slam stattfindet, der ganz anders funktioniert als hier bei uns, mit einem Publikum, das wahnsinnig hart und wahnsinnig kritisch ist, aber sehr, sehr konstruktiv. Das hat mich tief beeindruckt.
In welcher Sprache sind Sie denn da aufgetreten? Auf Deutsch? Das versteht ja das Publikum nicht.
Auf Englisch. Ich habe zwei Texte auf Englisch übersetzt und das ging ganz gut. Also ich habe mal in den USA gewohnt, deswegen, und auch mal kurz Anglistik studiert, deswegen war das gar nicht so schwierig, mit englischen Texten aufzutreten. Und das war großartig, weil das Publikum wirklich erfrischend kritisch war. Und ich ging auf die Bühne in dieser Bar und mir war sehr demütig zumute, weil ich dachte, jetzt bin ich in der The Mighty Cradle of Slam, also wo alles erfunden wurde, und gehe so auf die Bühne und sage, well, I'm very honored to be here, bla bla bla. Und dann plötzlich schreit jemand von hinten, just start the fucking poem and shut up. Und das war super, das war das Beste, was passieren konnte, weil da habe ich gemerkt, großartig, es geht wirklich einfach nur um den Text auf der Bühne und der Rest ist vollkommen egal. Und das war ein bleibendes Erlebnis.
So. Sie sagten, das ist ein erfrischend kritisches Publikum. Die Bereitschaft zur Kritik, fehlt Ihnen die hierzulande manchmal?
In gewissen Kreisen ja, ja, auf jeden Fall. Vom Publikum selber vor allem, aber auch in Szenen selber natürlich.
Das heißt also auch für Ihre eigenen Auftritte, Sie sind gerade mit einem neuen Bühnenprogramm gestartet, wünschen Sie sich ein möglichst kritisches Publikum?
Ja, natürlich, natürlich. Also ich habe kürzlich einen Auftritt gehabt, der war wirklich schlecht von mir. Das war kurz nachdem ich aus Chicago zurückgekommen bin und habe dann auf der Bühne selber gesagt, ich merke, irgendetwas stimmt gerade nicht. Ich fange nochmal an den Text oder das hat gerade nicht funktioniert. Und das versteht jeder und das ist großartig, wenn man sich dem einfach stellt und sagt, das hat gerade nicht geklappt, jetzt versuchen wir es halt anders.
Dann wünsche ich Ihnen im besten Sinn viel Kritik im nächsten Jahr.
Vielen
und
Dank.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Danke auch.
Das Theaterstück Der Park von Gabriel Vetter hat im Frühling am Theater Basel Premiere. Und sein satirisches Radioprogramm Vetters Töne kommt immer samstags um 13 Uhr auf SRF 1.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.